Herzlich willkommen zum Brainsnack der Rhön-Stiftung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt ja Themen im Leben, mit denen wir uns vielleicht nicht so gern beschäftigen. Das kann individuell verständlich sein, aber wenn das zu, ich sag mal, gesamtgesellschaftlichen oder auch politischen Verdrängungsmechanismen führt, dann bringt es uns in große Schwierigkeiten. Um so ein Thema geht es heute im Brainsnack, um die Pflege von alten und kranken Menschen, nämlich in Deutschland. Und um Ideen, wie wir unser Pflegesystem wetterfest machen können für die Zukunft. Weghören gilt jetzt nicht, dazu ist die Lage viel zu ernst und meine Gesprächspartnerin heute viel zu kompetent. Bernadette Klapper hat als Krankenschwester in Deutschland und Frankreich gearbeitet, war danach einige Jahre für die Robert-Bosch-Stiftung tätig und ist seit Oktober 2021 Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, kurz DBFK. Herzlich willkommen, Frau Klapper. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, einen schönen guten Tag.
Frau Klapper, schon seit langem ist die Rede vom Pflegenotstand in Deutschland. Und das wird aber so mehr oder weniger achselzuckend hingenommen, ist mein Eindruck. Was bedeutet das? Ist die Lage in Wahrheit doch nicht so ernst oder ist es eben tatsächlich ein gefährliches Verdrängen und auf die lange Bank schieben?
Ja, vielleicht auch nochmal zu Ihrer Einführung zurück. Also wenn sich auch viele Menschen in unserer Gesellschaft mit diesem Thema nicht gerne befassen, ist es, sage ich mal, mein Leib- und Magenthema, mich damit zu beschäftigen, auch von Berufswegen. Ich bin ja auch von Hause aus Krankenschwester, habe da viel gesehen und finde, dass dieser Beruf viel zu bieten hat. So, und jetzt haben wir natürlich die Situation, die Sie benennen. Wir haben eigentlich einen großen Tsunami vor uns. Es wird gesagt, wir wissen, dass die Boomer in Ruhestand gehen. Ich werde selber dazu gehören. Die werden natürlich nicht sofort pflegebedürftig. Das dauert doch eine ganze Weile. 10 bis 20 Jahre kann man sagen, je nachdem, wie es dann individuell ausfällt. Aber dann werden es einfach zahlenmäßig viel werden und wir haben natürlich gleichzeitig weniger jüngere Menschen, die sich auch kümmern können, bei allem, was wir auch jetzt an Anstrengungen, an Zuwanderung unternehmen.
Ja, also es gab ja vor wie vielen Jahren? 2? Eine konzertierte Aktion für die Pflege, so hieß es, glaube ich. Was ist denn daraus eigentlich geworden?
Naja, man kann fast sagen, die ist Corona zum Opfer gefallen. Also man erinnere sich, das war eine Initiative der letzten Legislatur, also von Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister wurde. Und ich sage heute, wenn nicht Corona gekommen wäre, wäre das Pflegethema das Thema gewesen für seine Legislatur, mit dem er sich vielleicht auch hätte gerne profilieren wollen. Und dann kam die Pandemie und dann wurden die Prioritäten anders gelegt, obwohl wir auch gerade in der Pandemie gelernt haben, welche wichtige Rolle Pflege spielt und spielen kann in unserer Gesundheitsversorgung. Und dann es hat ja auch dann einiges gegeben. Es sind Arbeitskreise aufgesetzt worden, Ausbildungsoffensive Pflege und einiges mehr, konzertierte Aktionen. Aber so viel sieht man jetzt nicht da draus und ist vielleicht auch so ein bisschen die Dynamik, wenn dann eine andere Regierung übernimmt, dass man nicht alles eins zu eins übernimmt, was die Vorgänger gemacht haben. Wobei man schon sagen muss, dass nicht auch einfach alles vom Tisch gewischt wurde.
Lassen Sie uns unbedingt gleich nochmal über den Tsunami stärker reden und was da auf uns zukommt. Aber nur, weil wir bei der Pflegeaktion sind und dem, was passiert ist tatsächlich. Also 2 Punkte würde ich Sie gerne darauf ansprechen. Das eine ist die Gehaltsentwicklung. Löhne sind tatsächlich kräftig gestiegen in der Pflege, wenn ich mich nicht täusche. Und das andere ist die Anwerbung aus dem Ausland. Wie ist das gelungen?
Ja, tatsächlich. Also man hat gesehen, man muss was machen im Zusammenhang mit den Gehältern. Vor allen Dingen auch gerade in den Bereichen der Altenpflege waren die Unterschiede deutlich geringer. Auch im West-Ost-Vergleich hakte einiges und hakt womöglich auch immer noch. Aber es ist tatsächlich viel gemacht worden, vor allen Dingen auch mit dem sogenannten Tariftreuegesetz, das also jetzt nach Tarif oder nach den tariflichen Gegebenheiten vor allen Dingen der Region gezahlt werden muss. Und das hat tatsächlich auch Wirkung gezeigt. Also man merkt, dass da das Gehalt tatsächlich, die sind gestiegen. Ich meine, man wird damit noch nach wie vor nicht Großverdiener, aber es ist erträglicher geworden und auf einem einigermaßen guten Gehalt, was sich sicherlich halten lässt, wenn wir jetzt nicht irgendwie weiter noch wieder in schlimme Inflationsdynamiken eintreten.
Lindert das den Fachkräftemangel? Macht es den Beruf attraktiver tatsächlich?
Sicherlich, es wird dazu führen, dass nicht so viel aufgegeben wird, aber lindern tut es ihn tatsächlich in der Form nicht, weil es gibt ja auch noch andere Themen. Man geht ja nicht nur wegen Geld arbeiten, dazu hat es viele andere Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen, jetzt gerade in unserem Arbeitskräftemangel in der Gesellschaft. Wir hatten dieses Jahr eine große Befragung gemacht, haben über 6.000 Leute eine Rückmeldung zugegeben aus den Pflegeberufen und konnten daran auch erkennen, dass also Gehaltsfragen nicht mehr im Vordergrund so stehen und auch nicht so, was man immer so hat, die verlässlichen Dienste, dass das natürlich auch eine wichtige Angelegenheit ist, dass man seiner Arbeit wirklich auch mit Erholung danach gehen kann, mit Erholungsphasen, sondern dass eher das Thema Arbeitsverdichtung jetzt zunimmt. Dass also weniger Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stehen und auch, dass man anders arbeiten möchte, nämlich mehr Verantwortung übernehmen möchte und nicht mehr weiter so ständig fremdbestimmt werden mit Regularien hier und anderen, die einem sagen, was man machen darf und was man nicht machen darf auf der anderen Seite. Also die Zeiten sind vorbei, also da wird sich einfach mehr Eigenständigkeit gewünscht. Ich finde, das entspricht eigentlich auch den ganz allgemeinen Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten, wo wir insgesamt mehr auf Teamarbeit setzen, auf Eigenverantwortlichkeit, geteilte Verantwortung in den Teams. Da muss der Gesundheitsbereich einfach folgen.
Daran hapert es nach Ihrer Einschätzung noch. Aber wie ist es mit den ausländischen Pflegekräften? Wir können uns noch vielleicht erinnern an Jens Spahn, den Sie genannt haben, der, glaube ich, nach Mexiko geflogen ist und in andere Länder, um Pflegekräfte davon zu überzeugen, nach Deutschland zu kommen.
Ja, es hat ja einiges gegeben. Also es, glaube ich, Kosovo war, Mexiko, jetzt die neue Regierung, Brasilien, also was da nicht alles gewesen ist. Also das sind die Länder, die man weiß, wo man auch weiß, dass die Regierung aktiv war. Aber wir wissen das ja auch aus der Praxis, dass auch viele Einrichtungen, ohne das groß an die Glocke zu hängen, unterwegs sind. In Italien, in sonst wo und versuchen, qualifizierte Kollegen zu bekommen. Also das ist schon seit langen Jahren eigentlich ein Prozess. Es ist aber nicht leicht. Ne, und bringt uns eigentlich auch nicht die große Zahl, die es eigentlich bräuchte. Ne, das sind relativ begrenzte Kontingente, die dann ermöglicht werden. Und wir haben ja auch Schwierigkeiten zu überwinden. Die Anerkennungsverfahren sind nach wie vor langwierig. Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Hochschulabschluss in der Pflege kommen, weil das in vielen, vielen anderen Ländern Standard ist, denen geben wir praktisch nicht die Aufgaben zu tun, die sie kennen und die sie auch können aufgrund ihrer Qualifizierung und machen uns daher unattraktiv. Mit anderen Worten, es gehen auch viele wieder. Und jetzt ganz zu schweigen von den ganzen anderen Integrationsfragen, die wir natürlich auch haben. Wie komme ich eigentlich zu bezahlbarem Wohnraum in den Großstädten? Ja? Und auch, wie viel Rassismus werde ich denn erleben? Ja? Aber ohne dem wird es auch nicht gehen in Zukunft. Also das muss man auch sehen. Und ich meine, wir sagen auch vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, dass wir auch den anderen Ländern nicht einfach ihr Fachpersonal wegnehmen dürfen. Und das sagen wir also auch aus Eigeninteresse heraus. Also erstmal brauchen wir es natürlich, dass die Länder auch gute Gesundheitsversorgung für sich haben können. Aber auch wenn sowas wie eine Pandemie kommt, dann kann man sich auf der Welt keine weißen Flecken erlauben. Und das schädigt dann praktisch das ganze Thema von globaler Gesundheit, von Ansteckungsketten und dergleichen mehr, wenn das Personal weltweit nicht gut aufgestellt ist. Und wir wissen das von unserem International Council of Nurses, das ist der Weltbund der Pflegeverbände. Die haben die Zahlen abgeschätzt für den weltweiten Mangel und die haben auch herausgestellt, dass vor allen Dingen natürlich die besser gestellten Länder, und dazu zählt nun mal Deutschland eben auch, bei allem, sage ich mal, Mangel, den wir fühlen und erfahren, dass die den ärmeren Ländern halt das Personal wegnehmen und weisen darauf hin oder ermutigen, auch vor allen Dingen Subsistenzwirtschaft zu treiben. Aus dem Grunde, also sage ich mal, auch im eigenen Land dafür zu sorgen, dass der Beruf attraktiv ist, genug Personal auszubilden in dem Bereich und es auch gut auszubilden. Also die Maßnahmen dürfen unter Anwerbung einfach nicht verloren gehen.
Jetzt haben Sie gesagt, da wird viel getan oder es gab den einen oder anderen Ansatz zumindest und Abmachungen, aber da kommt nicht so viel dabei herum, wie wir bräuchten, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, so haben Sie es auch gesagt, so ungefähr, wie viel bräuchten wir denn? Also was ist dieser Tsunami, so haben Sie es ja genannt, der auf uns zurollt, ich nehme an, mit Blick auf die demografische Entwicklung, die Sie dabei im Kopf haben.
Also ich kann Ihnen sagen, es gab schon mal Studien, dass gesagt wird, sowohl in der Krankenhauspflege, aber auch in der Langzeitpflege fehlen jeweils 100.000 Personen perspektivisch. Die Statis geht eben davon aus, 2024, dass bis 2049 voraussichtlich mindestens 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden. Wir werden einen Anstieg bis 2035 einen Anstieg an pflegebedürftigen Menschen um 14% auf 5,6 Millionen haben. Und entsprechend erweitert sich dann die Zahl. Man muss dazu sagen, natürlich wird es möglicherweise auch über die Technologie neue Dynamiken geben, dass es ein bisschen verringert. Ja, also wenn wir wirklich Digitalisierung gut machen und uns dies eine oder andere gute kleine Helferlein, was uns auch die schöne digitale Welt bietet, gut in die Praxis nutzbar machen, dann wird es vielleicht ein bisschen runtergehen. Aber sage ich mal, am großen Bild wird das vermutlich nicht so sehr viel ändern. Sondern da muss man auch die anderen Hebel bewegen, die zur Verfügung stehen.
Und das sind ja keine Prognosen, die eigentlich überraschend wären für Fachleute wie Sie. Neulich hat der Bundesgesundheitsminister mal so getan, als wäre er überrascht über den Anstieg der zu Pflegenden im Land. Aber das war doch von den meisten, die sich mit der Sache auskennen, mit Unverständnis wahrgenommen worden.
Richtig, das ist ziemlich schnell dementiert worden von den anderen. Und ich meine, es mag einen Stau an den Begutachtungen in der Pflegebedürftigkeit gegeben haben in der Corona-Phase, dass man da nicht den medizinischen Dienst nach Hause geholt hat und dass da ein bisschen was aufzuarbeiten war und es vielleicht mal zu einem kurzen Anstieg kam. Aber eigentlich war das alles zu erwarten, was da kam.
Genau, es ist nichts Überraschendes. Die Zahlen steigen. Man kann sich es an drei Fingern abzählen. Aber Sie haben uns einen kleinen Hoffnungswert ja gerade aufgezeigt. Es gibt das ein oder andere Helferlein, so haben Sie es genannt. An was denken Sie?
Also ich denke tatsächlich an einfach eine bessere Kommunikation. Wenn wir im Verband oft drüber sprechen, auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die im ambulanten Bereich arbeiten, dann können Sie da massenhaft die Anekdoten hören, wie man halbe Nachmittage damit zubringt, den Medikamentenplan in Ordnung zu bringen, weil die Kommunikation zum Hausarzt schwierig ist. Alle haben viel zu tun, dann passiert es nicht sofort, dann muss man wieder dran denken. Also das brauche ich nicht erklären, wie schnell viel Zeit dabei verloren ist, auch überhaupt Informationen ranzubekommen aus dem Krankenhaus, wenn man in ambulanter Pflegedienst Patienten aus dem Krankenhaus bekommt und dann in die häusliche Pflege nimmt und so weiter und so fort. Oder auch, was wir auch haben zwischen den Pflegeheimen zum Beispiel, ja, da sind ja eigentlich die Hausärzte zuständig für die einzelnen Bewohner. Das ist unser Prinzip der freien Arztwahl. Das heißt, wenn irgendwas sich tut bei den Bewohnern in den Pflegeheimen, müssen die Ärzte kontaktiert werden. Und auch das ist natürlich mühsam. Da muss man dann oft lange warten, bis man die Antworten bekommt und. Und sage ich mal, diese ganzen Abstimmungen, die eigentlich auch für alle Beteiligten lästig und zeitaufwendig sind, das gilt auch für die Ärzte und Ärztinnen, da könnte man viel machen mit einer geteilten Dokumentation. Also wir könnten viel weiter sein mit der elektronischen Patientenakte, wo die Informationen drin sind, die aber auch einen Informationsfluss ermöglichen, den Austausch zwischen den Berufsgruppen schneller ermöglichen und dergleichen mehr. Also da geht, glaube ich, noch wirklich viel im Bereich der Kommunikation einzusparen. Ganz abgesehen davon, von dem allgemeinen Bürokratieabbau und Unterstützung in Dokumentation. Das sagen die Ärztinnen und Ärzte genauso wie wir. Da sitzen wir wirklich zusammen im selben Boot. Da wäre viel Luft nach oben. Das könnte man schaffen. Und dann kann man natürlich auch gespannt gucken in dem Bereich der Apps, ob es da was Spannendes gibt. Ja, man kann auch, sage ich mal, Prozesse so verändern, dass ich nicht jedes Mal zu meinem Patienten nach Hause fahren muss. Vielleicht kann ich manche Termine zur Beratung auch virtuell machen. Aber das ist einfach noch nicht da, obwohl wir uns das ja eigentlich leicht vorstellen können. Dann gibt es bestimmt die eine oder andere App, wie gesagt, die hilfreich ist in den verschiedenen Kontexten und aber auch wenn man in den Bereich der Robotik fährt. Warum können nicht schon kleine Roboter, da gibt es ja schon diese Pepper-Roboter oder ich sage immer so solche Figuren wie R2-D2 aus Star Wars, die durch das Pflegeheim fahren, einem wieder was zu trinken bringen, die Brille, die man irgendwo hat liegen lassen oder die Zeitung, die irgendwo im Zeitungsstand steht, einem bringt und solche Sachen macht. Also warum nicht? Und das sind alles jetzt nicht die großen Würfe, aber wenn man das aufsummiert, diese vielen kleinen Handreichungen für die Zeit gebraucht wird, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das was bringt.
Ja, denn mit mehr Geld alleine, um vielleicht das auch nochmal anzusprechen, wird es ja nicht gelingen. Wir können uns das Personal nicht, ja, also plump gesagt, backen. Die Kosten steigen sowieso schon von Jahr zu Jahr und immer weiter. Und sie werden auch sowieso steigen, aber wir werden damit nicht die nötigen Pflegekräfte finden können oder bezahlen können, weil die es nicht gibt.
Naja, ich würde es nicht gleich so fatalistisch sehen, weil das würde ja bedeuten, auch der Berufsgruppe zu sagen, also mit Gehaltssteigerung, mit irgend sowas braucht ihr nicht mehr zu rechnen. Wir wissen ja auch, dass unser das Gesundheitssystem insgesamt, dass wir das sehr teuer bezahlen, überdurchschnittlich, zusammen mit der Schweiz und den USA, und dass wir allerdings nur mittelmäßige Ergebnisse im OECD-Vergleich haben. Also da klafft was ganz gewaltig. Und sage ich mal, dem mal nachzugehen, wo denn dieses Geld bleibt, das wäre ja mal eine spannende Frage. Und wenn man das besser einsetzen könnte, dann wäre vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mehr Geld für den Pflegebereich, der ja im Vergleich jetzt zu dem medizinischen Bereich unterbelichtet ist, auch in seiner Relevanz für Lebensqualität. Das wird oft nicht gesehen, dass eine gute Pflege extrem die Lebensqualität eben verbessert oder überhaupt erhalten kann.
Vielleicht wäre es noch leichter, was zu ändern oder was zum Guten zu tun, wenn man wüsste, wo man anfangen soll. Also ich meine, Sie haben es ja auch gesagt, in allen Bereichen werden die Pflegekräfte fehlen. Es drückt an allen Ecken und Enden. Aber können Sie mir helfen zu priorisieren? Wo würden Sie anfangen? Was ist für Sie der entscheidende Bereich?
Ich sag mal, eine richtige Sache hat Herr Lauterbach ja tatsächlich schon angefangen, obwohl er sich dafür im Moment viel Keile einfängt, nämlich die Krankenhausreform. Also tatsächlich, wir haben ja auch nicht so wenig Personal im internationalen Vergleich, aber die sind gebunden auf die vielen, vielen Krankenhausfälle, die wir haben und die andere Länder nicht haben. Das heißt, die Krankenhauslandschaft zu reduzieren und da auf wirklich Qualität zu setzen, ist kein falscher Ansatz, das ist richtig. Wie man es dann genau macht, da streiten sich ja im Moment die Länder, die Experten und wer auch immer drüber, was da der beste Weg ist. Aber der Grundansatz ist richtig. Wenn man allerdings natürlich diesen Bereich, sage ich mal, zentralisiert, bündelt, verdichtet, dann muss natürlich der Bereich der Primärversorgung, also das ganze wohnortnahe Geschehen, verbessert werden. Da muss ich die Leute besser auffangen können. Und abgesehen davon wollen wir ja auch, wir haben ein Krankheitsspektrum mit chronischen Erkrankungen und wenn es in Pflegebedürftigkeit geht, dann sind die Menschen zu Hause und da wollen sie ja auch sein. Das heißt, wir müssen Versorgungsformen finden, die eben auch die Menschen in ihrem lokalen Umfeld, in ihrer Region gut betreuen. Und wenn sie dann mal auch tatsächlich einen Krankenhausaufenthalt brauchen, dann können sie dazu auch weiter wegfahren. So. Das heißt, also vor Ort, die müssen wir besser werden. Und mein großes Anliegen ist eigentlich, dass wir vor allen Dingen die häusliche Pflege verbessern müssen und reformieren müssen. Das kommt wirklich an sein Ende. Wir hören das jetzt auch unter dem Stichwort soziale Pflegeversicherung. Da ist ja schon was gemacht worden in dieser Legislatur. Alle Beteiligten haben gewusst, es wird nicht lange halten. Und es liegt ja wieder auf dem Tisch. Herr Lauterbach hat gesagt, schaffen wir nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Olaf Scholz hat gesagt, doch, das müssen wir schaffen. Jetzt sind wir gespannt, was kommt. Ja, aber man sieht einfach, wie schwierig dieses Thema ist und es braucht neue Lösungen in dem Bereich, unbedingt.
Ambulante Pflege, das war jetzt das, was Sie als an erster Stelle gesetzt haben eigentlich in Ihrem... Und welche Vorschläge für Lösungen haben Sie, hat der Berufsverband?
Wenn ich sage ambulante Pflege, dann habe ich eigentlich ein größeres Bild im Kopf als das, was vielleicht wir als Bürger oder Bürgerin im Kopf haben. Ich glaube, da stellen wir uns eher kleine Autos vor, die wir ab und zu sehen, wie sie da vor Häusern parken und da sich irgendwas drinne tut und wir wissen nicht genau was, ne? Ich habe eigentlich wirklich Versorgung, umfassende Versorgung für die Menschen in der Region vor Augen und für die Menschen, die wirklich Pflegebedarf haben oder noch besser, damit sie erst gar keinen entwickeln, stelle ich mir eigentlich was ganz anderes vor. Da sind wir völlig blank. Also das ganze Thema Gesundheitsförderung, Prävention, das hört man ja ab und zu, das muss gemacht werden, aber dann auch gezielt Verhinderung von Pflegebedürftigkeit, bevor sie eintritt, aber auch wenn sie eintritt. Man kann auch dann noch viel tun. Und das machen wir nicht. Wir haben ein System, was eigentlich, ich sage immer so, Pflege abarbeitet. Pflegebedarf tritt ein und dann wird das kompensiert. Und dann findet das eigentlich in zwei großen Gruppen statt. Entweder machen das die Familien alleine, mehr oder weniger alleine, ohne professionelle Hilfe. Oder wenn das nicht möglich ist, kommt eben ambulanter Pflegedienst und kompensiert mit irgendwelche Verrichtungen, die dann eben erforderlich sind. Und das ist kein gutes Bild, was wir haben. Wir müssen uns wirklich dran machen, systematisch, evidenzbasiert Pflegebedürftigkeit zu verhindern und auch zu gucken, was wirkt da am meisten. Also wir können nicht, glaube ich, wir haben nicht genug Personal und Menschen, dass wir alles machen, was irgendwie hilfreich erscheint und nett ist, sondern wir müssen ziemlich genau hingucken, an welcher Stelle, mit welchen Maßnahmen verhindere ich am meisten, sodass wir vielleicht dann eben wirklich, wirklich sehr alt werden können mit wenig Einschränkungen oder mit möglichst wenig Einschränkungen. Und auch dafür haben, selbst wenn wir Einschränkungen haben, dass wir dann auch ein gutes Leben haben.
Ich habe einen pfiffigen Pflegeheimbetreiber aus dem Schwäbischen im Ohr, der mir gesagt hat, eigentlich wollen wir die Leute ja pflegen, sodass es ihnen besser geht als an dem Tag, an dem sie zu uns kamen. Und aber der Fall, dass jemand mal von Pflegegrad 3 auf 2 oder so gestuft wird, sei einfach nicht vorgesehen. Hat er recht?
Ja, das kann gut sein, dass das überhaupt nicht vorgesehen ist. Es gibt aber durchaus schon, und das sind aber Einzelfälle, wo Bewohner aus dem Pflegeheim wieder ausziehen wollen in die Häuslichkeit und wo auch versucht wird, das zu ermöglichen. Das heißt nicht unbedingt, dass die dann weniger pflegeintensiv werden, da ändert sich eher der Ort. Ja, aber tatsächlich, also Pflegebedürftigkeit ist, glaube ich, in unseren Köpfen als Schicksal festgezurrt. Ne? Und das stimmt aber nicht.
Und als sich verschlechterndes oder eine Spirale zum Schlechteren. Sie sagten, man wird sich nicht um alles kümmern können. Was gewöhnlich als Nummer 1 genannt wird, sind die Stürze. Ist das das große Thema, um das wir uns viel mehr kümmern müssen als bisher?
Ja, Stürze sind wirklich ein riesen Thema. Dafür gibt es also wirklich sehr, sehr gute Evidenz, auch aus dem Bereich der Geriatrie, ja, die gezeigt haben, dass wenn man Stürze verhindern kann, dass man natürlich sehr viel Kosten spart, aber eben auch weitere Behinderung extrem gut vorbeugen kann. Das ist eins. Wir wissen aber, ich meine, dann gibt es die allgemeinen Themen, die aber auch für jüngere Menschen gelten. Natürlich ist es Ernährung und Bewegung. Das sind so die man kennt. Das würde ich jetzt nicht weiter ausbreiten, weil das so bekannt ist. Aber zum Beispiel, was neu aufscheint, ist das Thema Einsamkeit, wo langsam deutlich wird in Studien, dass das einen erheblichen Einfluss hat auf Gesundheit und dann eben auch natürlich auf den Hilfebedarf. Und dagegen kann man auch was tun. Das sind nur andere Maßnahmen vielleicht. Ne? Also es geht nicht um Antidepressiva in dem Fall und Medikamenteneinnahme. Da geht es dann eher dann darum, wie sorge ich dafür, dass im Quartier, in den Nachbarschaften, was passiert, dass die Leute nicht so einsam sind. Und bekanntermaßen, das weiß ich nun auch aus der Stiftungsarbeit, ehrenamtliches Engagement kann man machen, funktioniert sehr gut, aber braucht auch natürlich jemanden, der das, sage ich mal, das Feuer dort hält, anhält und immer weiter dafür sorgt, dass die Ehrenamtlichen das auch gerne machen. Also braucht eine bestimmte Ehrenamtskultur. Und das könnte man aber auch, sage ich mal, aus dem pflegerischen Bereich herausgestalten, vor allen Dingen, wenn man die Rollen erweitert von Pflege in der ambulanten Versorgung. Ich möchte sie lieber Primärversorgung nennen.
Hm. Noch eine Frage zu den Stürzen, Frau Klapper. Was ist nach Ihrer Meinung der beste Weg, um Stürze zu vermeiden, zu verhindern? Ich weiß, dass viel an technischen Möglichkeiten seit vielen Jahren gearbeitet wird, wie man überwachen kann und automatische Alarme losschickt. Aber ist es das? Geht da der Weg hin oder sehen Sie was anderes?
Ja, ich würde es zum Beispiel so gehen, wenn Sie sowas haben wie eine Community Health Nurse. Das ist ja eine neue Rolle, die wir gerne sehen würden, die im kommunalen Bereich guckt, also auch für größere Gruppen, nicht unbedingt immer nur individuell spezifisch. Wo habe ich hier denn meine Themen? Wie kann ich das verhindern, dass die, oder wie kann ich die Risiken minimieren, von denen ich weiß, dass es sie gibt? Man könnte zum Beispiel die Wohnberatung, gibt's ja, kennen wir ja, aber die steht ja einfach nicht in der Breite auch zur Verfügung. Und eigentlich müsste man relativ früh reingehen in die Wohnberatung und mal auch mit den Leuten schauen, ist hier was möglich, vor allen Dingen das Bad umzubauen. Ja, also im Bad kann man ganz schlimm stürzen, in den Badewannen und dergleichen mehr, wenn es rutschig ist, aber auch auf komisch verlegten Teppichen. Man könnte überlegen, ob man vielleicht gerade in den Altbauten die Schwellen irgendwie abdeckt und lauter solche Sachen. Das ist dann wirklich, da liegt der Teufel im Detail, aber man kann sehr, sehr viel machen. Und man kann natürlich auch dafür sensibilisieren, dass die Menschen, die noch jung sind, sich auch schon relativ früh solchen Sachen öffnen. Ne? Also das ist sinnvoll, dann spart man nachher viel Geld, muss man sagen, und auch Aufwand. Meistens ist es so, wenn die Leute älter sind und vielleicht auch tatsächlich schon eine Einschränkung haben, dass die einen Horror dafür haben, wenn sie sich vorstellen, dass ihr Bad jetzt mal für 3-4 Wochen gesperrt ist, weil da die Fliesenleger rein müssen oder der Klempner. Und dass das erstmal, dass es dann wirklich so einen Aufwand gibt. Und den muss man, da muss man einmal durch, ne? Das wissen wir dann. Und je älter ich werde, glaube ich, desto mehr Widerstand habe ich dann vor solchen Veränderungen und auch solchen Unannehmlichkeiten.
Deshalb lieber früh dran denken.
Früh dran denken.
Ein Appell an unsere...
Es gibt schöne Designs, fällt gar nicht auf.
Wir haben jetzt hoffentlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch dazu einen Beitrag geleistet, dass sie früh dran denken. Und ich fand es ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Ihnen, Frau Klapper, von der Wohnberatung im Kleinen, bei der wir jetzt gelandet sind am Ende, und der konzentrierten Aktion Pflege auf der höchsten politischen Ebene, ein Riesenthema. Und Sie haben ein Plädoyer gegen Fatalismus gehalten und für mehr Kommunikation, mehr Verantwortung der Pflegekräfte, würde ich sagen.
Ich würde auch einen Punkt vielleicht noch gerne loswerden wollen, der auch da reinspielt, was wir auch nicht haben. Das ist, was wir wirklich eine bessere Vor-Ort-Betreuung auch von pflegenden Familien brauchen. Also im Grunde ist dann die Aufgabe von professioneller Pflege, die ganze Familie zu pflegen. Also die Angehörigen vielleicht ihnen Tipps zu geben, anzuleiten, wie sie mit manchen Situationen gut umgehen, dass man sich nicht wund liegt, wie man am besten mit auch in Demenz mit den Betroffenen von Demenz kommuniziert. Da gibt es wirklich interessante Wissensbestände oder auch, damit sie selber nicht krank werden. Das sind ja oft 24/7 Jobs in der Familie. Und auch da ist Prävention zu leisten für die, die diese Aufgabe vollführen, dass die auch mal Luft schnappen können, dass sie mal Entlastung finden, dass sie auch auf sich selbst achten mögen. Und das braucht's eben auch. Da gibt's natürlich ein Raster an Pflegeberatung, was so von der Kassenseite vorgesehen ist. Aber wahrscheinlich würde es also im wohnortnahen Bereich, wenn das so die verantwortlichen Personen machen, ich sage jetzt mal der ambulante Pflegedienst nebenan, genauso wie der Hausarzt, den man kennt vor Ort, ich glaube, dass das mehr Wirkung erzeugen würde als das System, was wir jetzt haben, was doch sehr administrativ bürokratisch ist.
Wenn wir das tun, wenn das gelingt, dann würden Sie sagen, müssen wir vor dem Tsunami, um noch einmal das Bild zu gebrauchen, nicht so große Angst haben?
So ist es. Ich glaube, wir können die große Last bestimmt reduzieren, 10-20%. Dann haben wir schon viel gewonnen. Es ist sehr viel auf 5,6 Millionen. Ja, und wir müssen, glaube ich, das Schreckensbild überwinden, was damit zu tun hat. Dann kommen wir auch auf neue Lösungen, bin ich ganz von überzeugt. Dann gehen wir vielleicht auch mit manchen Sachen spielerischer um. Das wird uns gut tun.
Nehmen wir das als Schlusswort, ist mein Vorschlag. Ganz Herzlichen Dank, Frau Klapper, dass Sie sich Zeit genommen haben und dabei waren beim Brainsnack.
Ja, danke Ihnen.
Und vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.